Ja, Thema Freiheit heute. Das Thema Freiheit hatte ja bei der Besiedlung Nordamerikas durch die Europäer, was Thema des Musicals ist, eine unglaublich große Bedeutung, weil die Leute sind aus Europa geflohen, aus Unterdrückung, aus Religionskriegen, aus ja, zwanghaften Umständen, wo jemand ihnen von oben gesagt hat, was sie zu glauben haben, was sie zu tun haben, wie sie zu leben haben, was sie wert sind. Alles kam von oben herab auf die Menschen und sie hatten diese Hoffnung, in ein Land zu gehen, in dem sie frei sind, in dem sie nicht fremdbestimmt sind, in dem ihnen nicht gesagt wird, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern in dem sie selber entscheiden können, was sie wollen, was sie machen, wer sie sind. Und ja, aus diesen religiösen Zwängen Europas, aus den finanziellen und politischen Zwängen, die es hier gab, ging es über eine ganz enge Überfahrt mit vielen, vielen hundert Leuten auf viel zu kleinen Schiffen. Dafür ging es nach Amerika, wo die große Freiheit auf sie wartete. Und dieses Grundgefühl, ich bin jetzt in Amerika und jetzt bin ich frei, hat zu der Nation geführt, die die Vereinigten Staaten von Amerika heute sind. Dieses Gefühl, ich bin frei, wenn ich tun kann, was ich will, wenn mir keiner sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, wenn ich selbst entscheiden kann. Und für uns Europäer mag das manchmal so ein bisschen befremdlich wirken, wenn ja, diese Diskussion, die wir auf dieser Seite des Atlantiks mitbekommen, dieser unglaubliche Liberalismus in der Wirtschaft, wo alles erlaubt ist, Hauptsache es bringt Geld. Wo jeder Waffen tragen darf, weil das ist verfassungsmäßig gesetzt, dass man nicht vorschreiben darf, du darfst keine tödliche Waffe mit dir rumtragen. Natürlich darf man das nicht vorschreiben, weil dann würde mir ja jemand vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich habe das Recht, für mich selber zu sorgen. Ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Ich bin frei. Oder ein Gesundheitswesen, was dir sagt, du musst Geld abgeben, damit du gesundheitlich versorgt bist. Wie kommt der Staat dazu, mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe? Wie ich mich versorgen möchte? Worauf ich mein Geld setzen will? Das geht gar nicht. Das ist so eine Freiheitsliebe, die wir nicht verstehen können, diese Art von Freiheit. Im Land of the Free ist Freiheit etwas anderes als die Freiheit, die wir hier in Deutschland haben. Bei uns ist es Freiheit, wenn meine Rente gesichert ist, wenn ich einen Mindestlohn habe, wenn meine Gesundheit mindestens mit einer Mindestversorgung gesichert ist, wenn so das normale Leben, wenn das läuft. Wenn es mir körperlich erstmal gut geht, wenn da nichts kommen kann, dann bin ich frei, das zu tun, was ich will. Und das geben wir gerne an den Staat ab. Und wir wählen heute jemanden, von dem wir hoffen, dass er diese Grundsicherung, diese Art von Freiheit erst einmal schafft. Erst einmal Sicherheit. Und wenn das geklärt ist, wenn der Staat, wenn sich die Gemeinschaft darum kümmert, dass ich grundsätzlich versorgt bin, dann bin ich frei, mich zu entfalten. Das zu tun, was ich gerne möchte, dann habe ich keine Sorgen mehr. Dann bin ich frei von Sorgen. Ein völlig anderes Freiheitsverständnis. Aber genauso wie die Amerikaner bauen auch wir unseren Staat darauf aus, dass er uns Freiheit gibt. Die Aufgabe des Staates, uns Freiheit zu geben. Der gleiche Grundgedanke. Denn der Mensch ist dann glücklich, wenn er frei ist. Ich bin glücklich, wenn ich Freiheit habe, wenn ich die Möglichkeit habe, ohne Zwang unter verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen, um mich entscheiden zu können. Freiheit ist so dann ein unglaublicher Motivationsmotor. Er motiviert mich, er motiviert jeden Menschen. Damals Leute zum Auswandern in eine ungewisse Zukunft, auf ein enges Schiff und dann erstmal ankommen in New York, an den Ostküstenstädten, wo man die Überfahrt noch wieder, oder die Kosten für die Überfahrt abarbeiten musste. Bevor man dann aber endlich frei ist. Was für Strapazen, wie viele Leute daran umgekommen sind. Motivationsmotor Freiheit für die Staatsgründung. Für uns wählen zu gehen. Motivationsmotor beim Entscheiden von wichtigen Lebensentscheidungen. Wo ich Weichen stelle. Thomas hatte das gerade eben anfangs gesagt. Diese Freiheit, ich darf Arzt werden. Ich darf entscheiden, was ich mit meiner Zukunft machen möchte. Das motiviert. Ich kann überlegen, was ich machen möchte. Ich kann mich anschauen, was kann ich denn, was will ich denn, wo will ich hingehen? Und jemand, der selbst entscheiden darf, Medizin zu studieren, kriegt garantiert einen wesentlich besseren Abschluss als jemand, dem man sagt, du musst aber das und das und das lernen, weil das passt gerade in unser Wirtschaftsgefüge rein. Freiheit, Motivationsmotor. Endlich der sein, der man eigentlich ist. Endlich ich sein, meine Entscheidung treffen zu können, zu gucken, was will ich, was kann ich, was brauche ich. Entscheidung treffen zu können und sie durchführen zu können, das ist Freiheit. Und das Schöne ist ja, dass uns jeder heutzutage genau dabei hilft. Die Älteren unter euch werden sich noch an das Lied »Ich will so bleiben, wie ich bin« genau, du darfst. Der Wurstaufstrich, der uns hilft, frei zu sein. Oder das Bier, was uns verspricht, dass ich endlich ich sein kann. Raus aus dem Büro, das Bier aufmachen. Endlich ich, Zeit für mich. Ich habe schon lange keine Werbung mehr geguckt, deshalb bin ich mir aber sicher, dass die Slogans heute noch ganz ähnlich klingen. Jede Autowerbung verspricht das Gefühl von Freiheit. Du kannst dahin fahren, wo du hin möchtest. Du kannst mit deinem Stadtauto, was den ganzen Tag nur in der Tiefgarage steht, kannst du in die absolute Wildnis fahren. Wirst du nie tun, aber du kannst es, weil du die Freiheit dazu hast. Du hast die Möglichkeiten. Jedes Produkt macht dich frei, weil es dich zu dem macht, wer du bist, weil es dich dazu befähigt, endlich du sein zu können. Du müsstest halt nur dieses Auto kaufen, du müsstest nur diese Wurst kaufen, du müsstest nur dieses Parfüm benutzen, aber dann bist du frei. Und es ist ein bisschen komisch, aber es ist unser größter Motor, unser Motivationsmotor, ich sein zu können. Endlich ich, genauso wie ich bin. Und dann bin ich frei, dann bin ich glücklich. Frei, weil ich selbst sein kann. Das wird deutlich, wenn man Freiheit einmal ins Gegenteil verkehrt. Wenn man sich anschaut, was bedeutet es, fremdbestimmt zu sein. Wenn ich nicht dorthin gehen kann, wo ich hingehen möchte, weil ich irgendwo eingesperrt bin. Wenn ich nicht die Entscheidung treffen kann, die ich treffen möchte, weil ich irgendwo in Geiselhaft bin. Wenn ich diese grundsätzliche Freiheit genommen bekomme als Gefangener, dann bin ich nicht ich, dann kann ich nicht die Entscheidung treffen, die ich treffen möchte und bin nicht frei und unglücklich. Ich bin auch unglücklich, wenn ich irgendeinem Ideal hinterherlaufen muss, wenn ich erst etwas erreicht haben muss, um dann der zu sein, von dem andere Leute wollen, dass ich es bin. Dann bin ich damit immer beschäftigt, diesem Ideal hinterherzulaufen. In Beziehungen erlebt man das, dass sich Leute trennen, weil sie einfach mal, ich fühle mich so eingeengt bei dir. Ich brauche Freiheit, ich kann nicht mehr atmen. Diese Beziehung engt mich zu sehr ein, weil ich neben meinem Partner nicht der sein kann, der ich sein möchte, der ich eigentlich bin. Ich muss die ganze Zeit eine Rolle spielen, ich muss die ganze Zeit mich verstellen, ich muss die ganze Zeit wer anders sein, um diese Beziehung leben zu können. Um meinen Eltern irgendwie zu gefallen. Ich muss in der Schule eine bestimmte Rolle spielen. Ich muss irgendeine Maske aufziehen, um bestimmte Freundschaften pflegen zu können. Das ist nicht frei, da bin ich nicht ich. Das macht mich nicht wirklich glücklich. Dieser Druck, nicht frei zu sein, kann aber auch von innen herauskommen. Ich muss erst dieses oder jenes erreicht haben. Dann bin ich glücklich, dann bin ich frei. Natürlich der Lottogewinn. Ne, wenn erstmal der Kontostand bei 1,5 Millionen liegt, dann bin ich frei. Was wäre das für eine Freiheit, mir nur jede Minute Gedanken darüber machen zu müssen, ob der Kurs nun fällt oder steigt. Wenn ich diesen Berufsabschluss habe, dann bin ich frei. Wenn ich den Partner habe, dann bin ich so glücklich und so frei. Wenn ich endlich einen Mann, ein Haus, ein Kind und einen Hund habe, dann bin ich glücklich, dann geht's mir gut. Ganz ehrlich, wenn du Kinder hast, bist du nicht frei, aber das nur am Rande. Wenn du erst jemand anderes sein musst, wenn du erst irgendetwas erreichen musst, um dann frei zu sein, dann ist das selbstbestimmt oder fremdbestimmt und dann ist das nicht glücklich in dem Moment. Dann bist du nicht glücklich, weil du nicht frei bist. Wenn du jemand anders sein musst, um frei zu sein, dann ist die Frage nach Freiheit doch sofort auch eine Identitätsfrage. Ich bin glücklich, wenn ich frei bin. Ich bin frei, wenn ich nur ich selbst sein kann. Wer muss ich dann sein, um frei und glücklich zu sein? Wer ist dieser Ich selbst? Freiheit eine Frage der Identität, eine zeitlose Frage, eine Frage der Menschheit und natürlich beschäftigt sich deswegen auch die Bibel damit. Wie kann ich frei sein? Wann bin ich glücklich? Wie kann ich ich selbst sein? In Johannes 8, Vers 31 wird Jesus zitiert, der sagt: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bisschen lang, bisschen kompliziert, ich lese es nochmal. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gut, dröseln wir das mal langsam auf. Die Wahrheit macht frei. Soweit logisch, denn wenn man nicht heuchelt, wenn man nicht spielt, wenn man wahrhaftig ist, ganz man selbst, dann ist man frei und ist man glücklich. Soweit macht das Sinn. Also so passt Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Freiheit zusammen. Man muss nun irgendeine Wahrheit erkennen, verstehen, die Erkenntnis über diese Wahrheit gelangen und dann ist man frei und dann ist man glücklich. Aber was für eine Wahrheit? Oder wie kommt man an die Wahrheit? Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort und dadurch wahrhaftig meine Jünger seid, dann erkennt ihr die Wahrheit und diese Wahrheit wird euch frei machen. An den Worten von Jesus bleiben und damit durch wahrhaftig Jünger sein. Also ein Jünger in der Bibel ist erstmal ein Schüler, ein Nachfolger, jemand, der von jemandem etwas lernt. Die Herausforderung oder die Aufforderung hier ist, Jesu Jünger zu sein, also wahrhaftig ein Jünger Jesu zu sein, das bedeutet, sich Jesus anzuschauen. Von Jesus zu lernen. An dem Wort oder an dem, was Jesus sagt, daran bleiben. Einige Ausleger führen an diese Bibelstelle ganz schnell diesen Teilsatz hinzu, wer meine Worte hört und sie tut und tut, was ich sage. Also macht das Ganze ganz einfach. Wenn ihr in meiner Wahrheit bleibt oder wenn ihr in meinen Worten bleibt und ihnen Folge leistet, wenn ihr das Richtige dann tut, dann kommt die Freiheit und dann werdet ihr frei. Also richtig sein, das Richtige tun. Wenn du was Richtiges tust, dann gibt es einen Pluspunkt. Wenn du was Falsches tust, dann gibt es einen Minuspunkt. So eine Liste irgendwie. Aber das klingt nicht wirklich nach Freiheit. Und witzigerweise steht auch dieses in meinen Worten bleiben und das Tun, steht auch eigentlich nicht in dem Text, den Johannes hier geschrieben hat, im Johannesevangelium. So wird Jesus gar nicht zitiert. Das würde fügen manche Leute einfach nur hinzu, weil es so viel einfacher ist. Meine Worte in meinen Worten bleiben und sie tun, na, dann weiß ich, was ich zu tun habe, nämlich immer das Richtige. Und dann werde ich Wahrheit bekommen und frei sein. Und irgendwie klingt das einfacher, als in meinem Wort verweilen, was da eigentlich steht. Nicht getrennt sein von meinem Wort. Im Griechischen meinete, darin sein oder wörtlich übersetzt, damit fortfahren, enthalten zu sein. Also dauerhaft darin sein. Von meno, Zeit verbringen, meditieren, aufnehmen, wirklich, wirklich ganz in den Worten Jesu sein. Am oder im Wort Jesu. Das Wort Wort ist im Johannesevangelium, wo dieses Zitat herkommt, auch ganz besonders besetzt. Johannes verbindet dieses Wort so synonym direkt mit Jesus. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums beschreibt Johannes Jesus als das Wort Gottes. Das, was gesprochen wurde und dann Fleisch, also Mensch wurde. Das menschgewordene Wort Gottes. Deswegen darf man diesen Satz, bleibt in meinem, wer in meinem Wort bleibt und mir zuhört, wer von mir lernt, mein Jünger ist, das darf man, glaube ich, gleichsetzen mit, wer sich wirklich mit mir, Jesus Christus, beschäftigt. Wer mit mir Zeit verbringt, wer mich anschaut, wer mich lernt, mich aufnimmt, der erkennt die Wahrheit und der wird dadurch frei. Kann ein Mensch das sagen? Was für eine Wahrheit muss man dann erkennen, wenn man Jesus anschaut? Und wie soll die frei machen? Sei immer schön artig, geh regelmäßig in die Kirche, spende für die Kinder in Afrika und sei frei und glücklich. Wenn du die Religionen anschaust, wenn du die Kirche anschaust, christliche Bräuche, dann könnte man ganz schnell genau diesen Eindruck bekommen, dass das die Wahrheit wäre, die man glauben soll, und dann wäre man glücklich und frei. Immer schön artig sein. Es gibt so viele Kinderbücher, die einem genau das sagen. Bei Gott geht es darum, immer schon alles richtig zu machen, und dann ist schon alles gut. Dann bist du glücklich. Aber hier steht nichts davon, irgendwelche Regeln sich anzuhören und die zu befolgen, sondern hier steht etwas: Jesus ansehen. Hier steht: Schau dir Jesus an, und dann erkennst du eine Wahrheit, die dich frei macht. Was sieht man, wenn man Jesus anschaut? Dann sieht man Gottes Sohn. Sohn als Begriff dafür, dass Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus. Er der Gleiche ist. Ist diese Schwierigkeit mit der Trinität. Wenn du Jesus anschaust, siehst du Gott, obwohl er irgendwie der Sohn ist. Aber der Sohn ist gleichzeitig der Erbe und bekommt dadurch ja alles das, was der Vater hat. Ist also irgendwie auf jeden Fall im jüdischen Denken identisch miteinander. Wir haben das mit so schönen Dogmen dann versucht auszudrücken. Tre persona una substantia. Also es sind irgendwie drei Personen, aber sie sind eine Substanz. Sie sind wesensgleich oder wesensähnlich. Da kann man sich herrlich drüber streiten. Aber eigentlich soll es aussagen, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du Gott. Dann siehst du, wie Gott ist. Weil Gott kam auf die Erde. Warum? Weil er so eine Sehnsucht hatte. Das klingt ein bisschen irre, und das ist es auch. Aber was tun wir nicht alles aus Liebe? Gott, dieses ferne Wesen auf einer Wolke, dieser alte Mann, das, was irgendwie mal für später ist, was man so leicht wegschieben kann, das hatte Sehnsucht nach uns. Gott hatte Sehnsucht nach Menschen und trat deswegen ins Leben der Menschen, wurde Teil unseres Lebens, unserer Menschheitsgeschichte, weil er wusste, dass Mensch und Gott irgendwie getrennt ist. Das ist nicht automatisch und ganz logisch zusammen. Weil Gott gut ist und wir Menschen sind es nicht. Da reicht ein Blick in die Zeitung, ins Internet, in den Spiegel. Wir sind nicht wie Gott. Wir sind nicht gut. Und Jesus bringt das Gute von Gott in diese Welt, in unsere Lebenswirklichkeit. Er läuft durch die Gegend und erzählt von Gott. Er predigt, dass Gott die Menschen lieb hat. Er predigt davon, dass es zwischen Männern und Frauen keinen Unterschied gibt, dass es zwischen Freien und Sklaven keinen Unterschied gibt, dass jeder Mensch vor Gott gleich ist, weil Gott jeden Menschen gleich liebt. Und er zeigt das, dass Gott gut ist und dass er jeden Menschen liebt, indem er heilt, indem er Krankheiten aus dem Leben von Menschen nimmt und sie gesund macht. Er macht sie glücklich, weil Gott gut ist. Jesus liebt. Er liebt die Menschen, alle gleich. Selbst die, die ihm Böses wollen, selbst die, die ihn verspotten, die ihn verklagen, die ihn ans Kreuz nageln. Er liebt dann bis ans Äußerste. Da zeigt das, wie irre Liebe ist. Natürlich hat Gott alle Menschen lieb, aber muss man sich dafür kreuzigen lassen? Kann man nicht irgendwann, wenn man doch der Sohn Gottes ist, wenn man doch alle Mächte hat, dann muss man doch irgendwann mal auf die Idee kommen zu sagen: Halt, stopp, also ich hab euch ja lieb, aber das tut echt weh mit den Nägeln in der Hand. Macht Jesus nicht. Er lässt das zu, was Leute mit ihm machen wollen, weil er nicht auf sein Recht beharrt. Das ist Liebe, nicht auf sein Recht zu beharren. Jesus hätte alles Recht gehabt zu sagen: Hey, ich bin gerade unschuldig. Ihr habt einen Mörder, habt ihr freigelassen und mich nagelt ihr ans Kreuz. Das ist Unrecht. Aber Liebe beharrt nicht auf seinem Recht. Liebe beharrt nicht auf seinem Vorteil. Liebe ist voll und ganz für den anderen, selbst wenn das den Tod bedeutet. Liebe geht bis ans Äußerste. Deswegen stirbt Jesus am Kreuz. Deswegen stirbt Jesus für dich, um ans Äußerste zu gehen und zu zeigen: Ich liebe dich wirklich. Und das Wunderbare an Liebe ist, dass Liebe über den Tod hinausreicht. Sie überwindet sogar den Tod. Jesus überwindet als menschgewordene Liebe Gottes den Tod und zeigt damit pure Liebe. Jesus ist Gottes Liebe, menschgewordene Liebe für die Menschheit. Und damit nicht irgendwie weiterhin so unpersönlich, wolkig, nebulös da oben im Himmel, sondern eben unter uns, in unserer Menschheitsgeschichte. Ganz persönlich für dich. Und als Jesus am Kreuz hing und starb und zeigte, wie weit Liebe geht, da hat er nicht gesagt, seht her, wie sehr ich euch liebe. Und jetzt müsst ihr euch ändern und das und das und das und das tun und immer schön artig sein. Das hat Jesus nicht gesagt, sondern er hat gesagt, es ist vollbracht. Zu Ende, vollständig, vollendet. Es ist die vollkommene Liebe. Du kannst nichts hinzutun. Du kannst nichts dafür tun, dass diese Liebe schöner wird, dass diese Liebe echter wird, dass diese Liebe berechtigter wird. Gottes Liebe, die sich durch Jesus Christus am Kreuz zeigt, die ist vollkommen. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Und egal, wer du bist, egal, was du denkst, egal, was du sagst, egal, was du tust, Gott liebt dich vollkommen. Und das lässt sich erleben, wenn man Jesus anguckt. Das ist das, was Jesus ist, vollkommene Liebe für dich. In ihm und in seinem Wort, wenn man darin verweilt, wenn man das studiert, wenn man sich das anguckt, wenn man damit Zeit verbringt, dann erkennst du, dass du vollkommen geliebt bist. So wie du bist. Ohne irgendetwas tun zu müssen, ohne irgendetwas denken zu müssen, ohne irgendetwas glauben zu müssen. Einfach nur so, wie du bist, bist du vollkommen von Gott geliebt. Umsonst, ohne dass du noch irgendetwas tun müsstest. Du kannst dazu gar nichts tun, weil es vollkommen ist. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Du darfst ganz du selbst sein. Du sollst ganz du selbst sein, weil du genauso wie du bist, von Gott geliebt bist. Das ist die Wahrheit, die man erkennen kann, wenn man Jesus anschaut. Dass du so wie du bist, voll geliebt bist, vollständig. Und genauso wie du bist, mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Unzulänglichkeiten, mit deinem Lächeln, mit deinen Ängsten, mit deiner Verrücktheit. All das kennt Gott und liebt Gott. Genauso wie du bist. Du darfst bei Gott genauso sein, wie du bist. Und das ist die Freiheit, in der du leben darfst. Das ist das Glück, was ein Leben mit Gott ausmacht. Da bist du glücklich. Weil diese Wahrheit frei macht. Und Freiheit bedeutet Glück. Erlaube Gott, dich lieben zu lassen. Nimm die Liebe an. Lass dir von ihm zeigen, was er alles so an dir liebt. Lerne dich selbst kennen, diesen Menschen, den Gott so unendlich liebt, dass er am Kreuz für dich stirbt. Wer du eigentlich bist, ganz ohne Masken, ohne irgendeine Rolle zu spielen. Das ganz wahre Du, lass dir das von Gott zeigen. Sei, wer du bist und erlebe echte Freiheit. Wenn ihr bleiben werdet an meinen Worten, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit, die frei macht, die soll man erkennen. Das ist witzigerweise das gleiche Wort, das die Juden benutzt haben, um das Alte Testament vom Hebräischen ins Griechische zu übersetzen, dieses Erkennen. Und das wird im Alten Testament auch für Sex benutzt. Also ein Mann erkennt eine Frau, bedeutet, die schlafen miteinander im Alten Testament. Und das gleiche Wort ist hier das Erkennen der Wahrheit. Also mit dieser Wahrheit in den engsten Kontakt kommen, den man sich als Mensch vorstellen kann. Da steht da eigentlich drin. Ganz, ganz intim, ganz persönlich mit der Wahrheit, dass du von Gott geliebt bist, in Kontakt kommen, dass das in dich wirklich aufnehmen, damit eins werden. Dazu sind wir aufgerufen. Das braucht natürlich Zeit. Weil das Alte Testament hat auch mehrere Worte für Sex. Also es gibt auch den belanglosen oder den brutalen Sex, das Vergewaltigen, das gibt es auch alles. Das ist nicht das Erkennen, von dem hier die Rede ist. Sondern dieses Erkennen, das ist das, wenn zwei Menschen Zeit miteinander verbringen, eine Familie gründen, sich so sehr vertrauen, dass sie sagen, wir können uns vorstellen, zusammen eine Zukunft zu haben, Kinder in die Welt zu setzen. Das braucht Zeit. Da muss man sich kennenlernen. Das ist eine Frage des Vertrauens. Da muss man miteinander reden. Das ist das, wozu Jesus einlädt. Kein im Kopf annehmen, ich bin geliebt, Punkt, Haken dran, sondern ein Aufnehmen, ein darin leben, ein Beziehung aufbauen. Immer wieder an diesen Punkt zurückkehren. Ich muss nicht erst das und das tun, damit ich geliebt bin. Nein, immer wieder hin zurück. Nein, Jesus liebt mich so, wie ich bin. Und das zu verinnerlichen, ganz und gar, sodass dein ganzes Leben davon geprägt ist, dass so wie du bist, bist du in Ordnung. Nicht nur das, sondern wunderbar geliebt, vollkommen geliebt. Dort, wo du bist, dort, wo du diese Beziehung lebst und dir immer wieder gesagt wird, so wie du bist, liebe ich dich, dort bist du frei, wahrhaft frei. Und dafür, Gott, danke ich dir, dass du in Jesus Christus auf diese Welt gekommen bist, nicht um irgendetwas von uns zu verlangen, sondern einfach nur um zu zeigen, dass du uns vollkommen liebst und wir zu deiner Liebe nichts hinzufügen können. Deine Liebe ist vollkommen für mich und selbst wenn ich davon predige, kann ich es nicht verstehen, weil ich immer wieder daran zweifle, weil ich mich selber im Spiegel sehe, weil ich erlebe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich erlebe, wie ich mit mir selbst umgehe. Und da sagst du, Jesus, schau mich an, damit du wieder glücklich wirst, damit du frei wirst, damit du die Wahrheit erkennst, dass du geliebt bist. Dafür danke ich dir, Jesus, für diese Erinnerung. Für dich als Person, dass du wirklich in diese Welt gekommen bist, wirklich gestorben bist, aus lauter Liebe, um uns daran zu erinnern, dass wir geliebt sind, so wie wir sind. Danke für diese Liebe. Amen.